Und manchmal ist es so, dass der Mensch sich so aufführt, als ob er der Krone der Schöpfung wäre und irgendwie alles im Griff hat. Das ist aber nicht so.
Herzlich willkommen bei Wie kann sie nur? Ein Talk mit Frauen, die ihre Stimme erheben und gehört werden. Unternehmerinnen, Gründerinnen, Macherinnen, Kreative. Meine Gäste verraten dir, wie sie zu der Frau geworden sind, die sie heute sind. Sichtbar, hörbar, mutig. Freu dich auf spannende Geschichten und individuelle Learnings. Ich bin Eva Loschke, Stimmrede-Vortragscoach und freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Heute zu Gast Taraka Sriram. Taraka, ich freue mich total, dass es mit allen technischen Problemen, die wir jetzt gerade hatten, doch noch klappt, dass wir den Podcast aufnehmen. Ich möchte einfach damit starten, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar bin ich über dich wirklich gestolpert, weil du bist nominiert für den Support Her Award 2023 von Cosmopolitan und zwar in der Kategorie Social Support. Und ich las deine Biografie. Die Cosmopolitan hat vor allen Dingen dein großes Engagement für Frauenrechte hervorgehoben, dass du Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte eine Stimme verleihst. Das hat mich natürlich sehr interessiert und dann habe ich dich eingeladen als Gast in meinen Podcast und wir haben ein Gespräch geführt, Taraka. Und da habe ich ja eigentlich gemerkt, dass dein Herzblut noch für ein anderes Projekt also wirklich schlägt. Und du bist zum einen Koordinatorin für das Projekt Gemeinsam Mutig bei der Migra. Das ist die eine Seite. Aber andererseits bist du, und zwar schon mehrere Jahre, Gründerin der Initiative Ocean Education. Du setzt dich für einen ganzheitlichen Meeres- und Klimaschutz ein und für ein weltumspannendes Netz aus Schutzgebieten. Du hältst Vorträge auf der ganzen Welt, sprichst ja auch nur 6 Sprachen und du bist Botschafterin bei der US-amerikanischen Naturschutzorganisation Marine Conservation Institute. So, jetzt frage ich dich und gebe dir auch gleich das Wort, Taraka. Was haben denn Frauenrecht und Meeresschutz? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie kommt es zu dieser Verbindung? Was ist deine Geschichte? Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist, Taraka?
Vielen Dank, Eva, dass ich heute dabei sein kann und genau, dass es heute klappt. Ja, also Frauen und Meeresschutz. Es gibt da verschiedene Verbindungen. Also ich bin zu dem Thema gekommen 2008. Also ich habe damals als Freiwillige gearbeitet in Peru bei einer Organisation, die heißt ADC, Asociación de Desarrollo Comunal. Und die setzt sich dafür ein, dass Frauen in Gewerkschaften kommen und sich gewerkschaftlich organisieren können. Das ist ja nicht so ganz einfach, auch in Deutschland nicht, aber in vielen Ländern setzt man wirklich sein Leben aufs Spiel, wenn man sich gewerkschaftlich engagiert und sich einsetzt für bessere Arbeitsbedingungen, auch faire Löhne. Es ist nicht so ganz einfach. Als ich bei dieser Organisation Freiwillige war, habe ich gehört von Frauen, die an einem kleinen Küstenort leben in Tortugas, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und der Grund war, dass ihre Männer, also dazu muss man wissen, der Ort lebt von 2 Dingen, zum einen von Tourismus und zum anderen von Fischerei. Der Ort liegt in Peru, der liegt ungefähr 2 Stunden nördlich von Lima an der Küste. Tortugas heißt er. Dort leben die Menschen eben, wie gesagt, von Tourismus oder Kleinfischerei. Und dadurch, dass das Meer verschmutzt wurde, dass es überfischt ist, haben die Leute nicht mehr genug gefangen. Und mit Leuten meine ich konkret die Männer, ne, weil das ist natürlich sehr traditionell geprägt, auch von den Rollen. Wer geht raus aus Wasser? Wer sind die Menschen, die fischen? Das sind in dem Fall die Männer. Und dadurch, dass sie immer weniger gefangen haben, konnten sie immer schlechter ihre Familien ernähren und haben den Frust dann an ihren Frauen ausgelassen. Ne, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr platt erklärt, aber so sind so die Zusammenhänge. Dazu kommt, dass Tortugas eine sehr schlechte Infrastruktur hat. Es liegt sehr, sehr abgelegen. Es gab, als ich dort war, kein fließend Wasser, kein Strom. Ne? Also auch so ärztliche Versorgung ist sehr schlecht. Genau, also es sind alles keine guten Faktoren dafür, wie Frauen- oder Menschenrechte umgesetzt werden können. Und als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, das ist ein seltsamer Zusammenhang, ne, für mich, weil ich irgendwie gedacht hatte, Man kann Frauenrechte quasi nur damit umsetzen, indem man Workshops gibt oder also quasi, dass es an der Bildung liegt oder an der Information. Das war so damals mit ja, Anfang 20 so meine sehr naive Weltsicht. Und dann habe ich aber verstanden, dass das Thema ist noch viel, viel facettenreicher, ne? Also wenn Menschen keine Lebensgrundlage haben, dann kann man viel von Menschenrechten erzählen, ne? Aber in dem Moment, in dem ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird, kommen ganz andere Dynamiken zum Vorschein. Und dann habe ich so verstanden, ah, okay, irgendwie ist da dieses Thema mit dem Umweltschutz oder mit dem Meer, irgendwas passiert im Meer, was auf mein Thema, also quasi Frauenrechte, eine Auswirkung hat.
Das war auch für mich tatsächlich neu, als ich über dich gelesen habe, Taraka. Und man kann ja sehr viel über dich im Internet lesen. Also das empfehle ich unseren ZuhörerInnen jetzt auch an dieser Stelle, einfach mal zu googeln über Taraka Sriram, weil auch für mich war neu, wie eng du Umweltschutz oder Lebensbedingungen und Menschenrechte vernetzt miteinander siehst. Und ich fände das sehr spannend, wenn du mir uns erklärst, wie eng das alles zusammenhängt, weil ich glaube, das ist neu, also für mich zumindest, und ich setze mich schon lange Jahre für Frauenrechte ein, war es nicht so klar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich anfing, über dich zu lesen, Taraka, erzählt.
Wir müssen anfangen, ganzheitlich zu denken. Das ist so etwas, das habe ich tatsächlich in Bolivien gelernt, als ich dort gelebt und gearbeitet habe. Auch bei der UNESCO, da habe ich damals an einem Seminar teilgenommen. Und das sind so diese Momente, die man nicht vergisst. Und dann habe ich, weiß ich noch, dass der Dozent was von ganzheitlich gesagt hat, holistisch oder holistisch. Ne, und dann habe ich so gedacht, was meint er damit? Und hat dann erklärt, ne, also im Endeffekt, wir sind auch Tiere, ne, wir sind auch Bewohner auf diesem Planeten. Und manchmal ist es so, dass der Mensch sich so aufführt, als ob er der Krone der Schöpfung wäre und irgendwie alles im Griff hat. Das ist aber nicht so. Wir sind genauso abhängig wie andere Tiere von den Lebensbedingungen, von sauberer Luft, von sauberem Wasser, von sauberer Erde, ja, damit wir leben können. Und das wird sehr, sehr oft vergessen. Und deswegen finde ich es wichtig, das zusammenzudenken. Also ein anderer Aspekt ist, also es gibt relativ viel Forschung und auch viele Beiträge zum Thema, wer ist von Klimawandel betroffen, ne? Also in vielen Regionen der Welt sind es die Frauen, die zum Beispiel die Familien versorgen müssen. Und durch Dürren zum Beispiel, ne, wenn sie Wasser von den Brunnen holen müssen, weil die Brunnen austrocknen, immer weitere Wege zurücklegen. Und kommen dann natürlich auch in andere Gefahren, ne, zum Beispiel von Vergewaltigungen, weil sie weitere Wege zurücklegen müssen, die Gesundheit, ne, also die Gesundheit der Familie steht auf dem Spiel, ihre eigene Gesundheit, Klimawandel als Fluchtursache, das sind alles Aspekte, die natürlich auch auf das Thema Menschenrechte eine Auswirkung haben. Also ich glaube, das ist etwas, was man, glaube ich, im städtischen Kontext sehr oft vergisst, vor allem in der westlichen Welt, welche Auswirkungen die Umwelt auf unser Leben haben. Ne? Also wenn wir quasi in unseren Bürojobs oder in unseren schönen Wohnungen da sitzen und unser Essen aus dem Supermarkt beziehen, haben die meisten Menschen keine Ahnung. Ne? Also was da draußen passiert und woher die Nahrung eigentlich kommt. Ne? Das sind so die verschiedenen Aspekte. Was ich auch interessant finde, ich erzähle kurz von dem anderen Projekt. Ich bin auch Botschafterin von X-Expedition. X-Expedition, das ist eine Frauensegelmission aus dem UK, also mitgegründet von Emily Penn. Das ist eine der bekanntesten Seglerinnen weltweit auch. Und sie hat das Thema aufgegriffen, wie Mikroplastik oder Umweltgifte, welche Auswirkungen das hat. Und dadurch, dass wir Frauen, ne, weil du ja auch gefragt hattest, was, ne, wie das miteinander zusammenhängt, dadurch, dass wir Frauen auch einen anderen biologischen Aufbau haben, ne, dass unsere Körper anders zusammengesetzt sind, auch zum Beispiel was das Thema Körperfett anbetrifft, sind wir anders auch von dem Thema Umweltbelastung betroffen. Nur als Beispiel, weil unsere Körper in dem Moment, in dem sie mehr Fett haben, auch mehr Umweltgifte einlagern. Und das hat natürlich dann auch andere Auswirkungen, wenn Frauen Kinder bekommen. Ja, oder in der Stillzeit oder auch zum Beispiel, weil diese ganzen Gifte dann auch an das Kind weitergegeben werden. Das sind alles so Sachen, da können wir noch ganz lange drüber sprechen. Aber ich würde den Zuhörerinnen empfehlen, ne, also wenn sie sich dafür interessieren, also X-Expedition, da auch nochmal reinzuschauen. Also es wird geschrieben E2X-Petition.
E2X-Petitionen, das ist eine Mission von Frauen, die segeln durch die Meere, kann ich mir das so vorstellen. Das ist eine neue Geschichte, diese Frauen, die gemeinsam segeln wollen und die Meere weiter erforschen wollen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also das ist eine Initiative, die 2014 gegründet wurde von Emily Penn. Und das Vorhaben war damals, Bürgerwissenschaft zu machen. Das heißt, also auf Englisch hört sich das, finde ich, schöner ein, Citizen Science. Das heißt, es geht darum, dass Frauen aller möglichen, ja, ne, also Alters oder Berufsstandes oder was sie auch immer machen und sich dafür interessieren, ihren Beitrag zu leisten zum Thema, was kann man tun gegen Mikroplastik, Plastik in der Umwelt oder Umweltgifte. Also dass Wissenschaftlerinnen sie begleiten und dass sie dann rausfahren aufs Meer, um dort Proben zu nehmen. Also sie segeln dann und während sie segeln, werden verschiedene Arten von Proben entnommen. In der Luft, an der Wasseroberfläche, in der Wassersäule und am Meeresgrund, im Sediment. Und anhand dieser Proben wird dann ausgewertet, welche Arten von Plastik sind da vorhanden, welche Arten von Umweltgiften.
Ich komme nochmal zurück, Taraka, und frage dich die Frage, die dir sicherlich auch schon oft gestellt worden ist. Wie schaffst du jetzt diese Verbindung? Frauenrecht, Menschenrecht und auf der anderen Seite Meeresschutz. Also ich glaube, das sind ja zwei Seelen auch in deiner Brust, die zusammengehören. Wenn du jetzt erzählst zum Beispiel von den Frauen, von dieser Fraueninitiative, da denke ich, Mensch, da braucht man doch sein ganzes Engagement, wenn man dabei ist. Und du hältst ja auch viele Vorträge zu diesem Thema. Und dann gibt es die andere Seite der Menschenrechte oder Frauenrechte. Wie schaffst du die Verbindung? Hast du dafür auch ein Beispiel?
Also als ich angefangen habe, mich mit den beiden Themen quasi so auch zu beschäftigen, hatte ich irgendwie gedacht, damals in Bolivien, ne, 2008 beziehungsweise 2010 dann, später in Bolivien tatsächlich, habe ich überlegt, okay, also das Problem ist, dass die Frauen nichts zu essen haben oder deren Familien und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir so eine Aquakultur aufbauen, ne? Oder das heißt, ich habe dann gedacht, okay, ich starte ein Aquakulturprojekt. Aquakultur, für die, die das nicht kennen, es geht darum, dass das sind so eine Art Fischfarm, ne? Also wo da andere Meerestiere werden dann gezüchtet zum Konsum. Und ich bin dann mit meinem damaligen Freund, dessen Onkel eine Forellenfarm hat, sind wir da hingefahren. Und dann bin ich ausgestiegen aus dem Auto und dann habe ich einen Eimer toter Fische gesehen. Und man muss dazu wissen, dass ich Vegetarierin bin. Und dann habe ich irgendwie den Eimer toter Fische gesehen und dann habe ich so gedacht, nee, das ist es nicht. Also ich habe da schon damals, obwohl ich es nicht so explizit gedacht habe, aber ich habe gedacht, irgendwie kann da was nicht stimmen, wenn ich quasi das Leben eines Lebewesens gegen das Lebewesen eines anderen Lebewesens, ne, das in dem Fall der Menschen, dann aufwiegen oder eintauschen muss. Habe ich gedacht, okay, nee, zurück ans Reißbrett quasi, zurück weiter überlegen. Und dann bin ich auf das Thema Meeresschutzgebiete gestoßen. Es gibt ungefähr zum aktuellen Stand, also September 2023, ungefähr 17.000 Meeresgebiete weltweit. Das hört sich jetzt erstmal viel an, das sind aber nur ungefähr 8% des Meeres.
So wie Naturschutzgebiete, dann geschützte Meeresgebiete.
Genau, geschützte Meeresgebiete, genau. Und was man aber wissen muss zu diesen 8% Meeresschutzgebieten, die so heißen, die sind nicht wirklich geschützt. Viele von denen existieren nur auf dem Papier. Ja, die sind sogenannte Paper Parks. Die wurden irgendwie in netten Regierungsdokumenten, stehen die da, die heißen dann so und so, sind so und so groß, aber sind faktisch nicht geschützt. Und viele von den Meeresschutzgebieten, die dann tatsächlich existieren, dort wird dann nach wie vor Fischerei betrieben, es werden Ressourcen abgebaut. Das heißt, eigentlich ist dort für die Meerestiere oder für die Flora und Fauna auch gar kein Schutz vorhanden. Und sehr streng geschützte Meeresgebiete, die machen 2,9% aus. Und das ist sehr, sehr wenig, ne? Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, angenommen, du hast jetzt deine Wohnung oder dein Haus, ne, wo du lebst, und stell dir vor, du könntest dich nur in 2,9% deines Zuhauses wirklich sicher aufhalten, ohne dass du denkst, jetzt kommt jemand und fischt dich weg, nimmt dich gefangen oder will dich essen, ne? Also das ist sehr, sehr wenig, 2,9%. Und dafür setze ich mich ein, dass diese Zahl wächst, ne? Also zusammen mit dem Marine Conservation Institute, die sich dafür einsetzen, dass mindestens 30% der Meere geschützt werden bis 2030. Da sind noch viele andere Organisationen auch mit involviert in diesem Ziel, 30% bis 2030. Also 30 by 30 heißt das. Und was ich super finde, ist, dass es immer wieder, ne, Initiativen gibt, wo es darum geht, dass die Menschen, die vorher die Ressourcen entnommen haben, um Fische zu töten und so weiter, Bei Walfängern zum Beispiel finde ich das ganz toll, ne? Also das Wissen, was die vorher haben oder sich ja eingeeignet haben, um herauszufinden, da sind bestimmte Wale unterwegs, die können wir dann töten. Aber dann das Wissen jetzt umsetzen, um wie heißt das, Whale-Watching anzubieten, ne? Also so Walbesichtigungstouren.
Wenn wir jetzt Frauen würden schützen wollen, wäre das sinnlos, solange nicht eigentlich wir alles, was lebt, existiert, Pflanzen, Tiere, Menschen, Klima schützen. Also nur der gemeinsame Schutz garantiert einen neuen Schutz für uns alle.
Genau.
Könnte man das so zusammenfassen?
Ja.
Ja, interessant. Mein Podcast heißt ja, wie kann sie nur? Und Taraka, ich kann mir vorstellen, du hast das öfters schon mal in deinem Leben gehört. Wie
Oh
kann
ja.
sie nur sich jetzt um die Meere kümmern? Wie kann sie nur nach Bolivien reisen? Wie kann sie nur, ich weiß nicht, welche Wie kann sie nur kennst du denn?
Oh, sehr viele. Also der Grund auch, wieso ich mich mit dem Thema Frauenrechte beschäftige, ist das erste, wie kann sie, und das kam bei mir aus der Familie, das kam von meiner Mutter. Ja. Und meine Mutter ist bis dato auch kein Fan von dem, was ich mache. Dazu muss man auch wissen, meine Eltern kommen beide aus Sri Lanka. Sie sind geflüchtet vor dem Krieg als Tamilen, ne, 1983, und sind mit nicht klar in ihrer Kleidung am Leib nach Deutschland gekommen. Wollten eigentlich weiter nach Kanada, aber sind hier hängen geblieben, sind hier verhaftet worden. Genau, und dann haben sie eben, also ich habe mich bekommen, ich bin die Älteste, ich habe noch zwei Brüder. Und als einziges Mädchen, auch als Älteste, es war sehr hart. Also es war sehr hart in einem Haushalt, der auch von häuslicher Gewalt geprägt war. Auch sehr strenge Rollenvorstellungen, ne? Was dürfen Mädchen, was dürfen Jungs? Also während meine Brüder draußen gespielt haben, war es für mich sehr schwierig. Ich musste in die Schule und dann nach Hause, vielleicht noch irgendwie Keyboard-Unterricht oder so. Aber außerdem war eigentlich für mich nichts drin, ne? Also wenn ich mal Freundinnen besuchen wollte, war auch nicht so einfach. Und ich habe irgendwie, es gibt, glaube ich, verschiedene Arten, wie Menschen mit Hindernissen oder auch mit Widerstand umgehen können. Und ich habe dann rebelliert, ja, weil ich auch gesehen habe, dass meine deutschen Freundinnen ein ganz anderes Leben haben und auch meine Schulkameradinnen, dass sie viel dürfen. Ich weiß noch, dass es das erste Mal, als ich zum Beispiel mitbekommen habe, als eine von meinen Schulfreundinnen ihre Mutter immer geduzt hat und mit dem Vornamen angeredet hat. Das wäre für mich undenkbar gewesen, weil man das auch in der Kultur meiner Eltern nicht macht, ne? Und die haben zum Beispiel über Sexualität gesprochen, also sie mit ihrer Mutter. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Also das sind alles, da habe ich gedacht, das ist wie so ein Paralleluniversum. Meine Mutter hat immer versucht, mich wirklich so zu erziehen, wie man das so macht, ne? Also das Mädchen geht in die Schule, hat gute Noten, um dann später als gute Partie an jemanden verheiratet zu werden, den die Eltern auswählen. Und ich habe mich da schon seit, ich glaube, seit ich 12, 13 war, habe ich schon zu ihr gesagt, das mache ich nicht. Und das hat natürlich sehr viele Konflikte ausgelöst. Und was ich super fand, war für mich, ich habe mir meine ganze Rebellion quasi angelesen, indem ich in die Bibliothek gegangen bin und habe dort von anderen Frauen aus anderen Kulturen, habe ich gelesen, ne, und habe ich gesehen, ah, es gibt Frauen, die ähnliche Konflikte auch haben mit ihren Eltern, mit ihrer Familie und wie sie sich daraus befreit haben. Das hat mir immer Mut gegeben, als ich gelesen habe, dass es möglich ist. Ne, so fing das schon an. Und ich glaube, dadurch, ne, ich habe halt natürlich auch, nachdem du mir die Fragen geschickt hattest für heute, wie kann sie nur, habe ich natürlich auch so bin ich in mich gegangen und habe ich gedacht, ich glaube, wenn dieses erste. Wenn das auch in der Familie, wenn das nicht so früh gewesen wäre, ich glaube, wenn ich ein ganz bequemes Leben gehabt hätte, vielleicht hätte ich mich auch nicht so viel getraut. Ne? Also das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist.
Also war das schon, wie kann sie nur immer in die Bibliothek gehen und da Bücher lesen?
Ja, es gab auch so Momente. Also ich weiß noch, wir sind einmal in die Stadtbibliothek gefahren, also in Oberndorf, das war so ein kleinerer Ort nebendran. Und dann irgendwie, als wir zurückgefahren sind, hat mein Vater mich so angeschaut, hat so gemeint, ja, die Bücher, die du ausgeliehen hast, also deine Mutter hat gemeint, das sind keine guten Bücher, die sind irgendwie verwerflich. Und dann habe ich ihn so angeguckt und das Lustige war, das war damals, glaube ich, Hani und Nani oder sowas.
Gar nein, echt.
Und
Ja.
dann habe ich so gedacht, so, okay. Und anscheinend hat sie da reingelesen und vielleicht stand da irgendwas mit Jungs oder ich weiß
Ja.
es nicht, ne? Und das war für sie schon too much. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist alles in Ordnung. Und ich habe dann auch angefangen, meine Bücher zu verstecken, die ich ausgeliehen habe, weil ich gemerkt habe, es wird alles kontrolliert, es wird alles gegengelesen, ne? Nur um sich mal irgendwie ein Bild davon zu machen, wie ich aufgewachsen bin. Also.
Ja, so dass die Rebellion oder auszubrechen aus dieser Enge war sozusagen Notwendigkeit, um zu überleben fast.
Richtig, ja, es war notwendig, um zu überleben. Und von dem her, ich glaube, ich habe mir damals schon so eine Stärke antrainieren müssen, ja, um auch gegen alles andere, was dann später kam, was jetzt auch nicht besser war in vieler Hinsicht, auch Thema Rassismus, ne, Thema Mobbing und so weiter. Aber ich glaube, ich habe damals schon gelernt, und das ist das, was ich so toll finde, ne, auch von Frauen wie dir. Also ich denke, wenn wir Frauen uns gegenseitig stärken und so ein Netzwerk schaffen und uns unsere Erfahrungen auch in echten Gesprächen austauschen. Ne? Also ich meine jetzt nicht dieses, ah, schön, dass du da wieder neuen Nagellack hast. Das ist auch ganz nett. Aber ich finde, damit wir uns emotional auch stärken können gegenseitig, sind echte Gespräche, um wirklich was uns bewegt, weißt du, und wie es uns geht, ohne Masken, ist total wichtig.
Das finde ich auch. Also sich stärken, aber auch sich weiterentwickeln. Also ich finde schön, wenn man täglich neu lernen kann. Und als ich über dich gelesen habe, da habe ich auch gedacht, ist Wahnsinn, was eine Frau, also du jetzt, Saraka, in dem Fall, so alles schaffen kann. Nur einfach, weil sie es in die Hand nimmt, weil sie es tut. Und das finde ich ganz toll. Also da sage ich immer vor mir so Hut ab. An der Stelle frage ich dich nochmal. Was war denn dein allerletztes Wie kann sie nur, was du gehört hast in deinem Leben? Gab es das vor kurzem auch noch mal? Oder gibt es dieses nicht mehr?
Mein allerletztes, wie kann sie nur? Also es gibt eine Sache, wenn ich immer wieder auch für meine Werte eintrete. Und ich glaube, es gibt immer wieder Kontexte, in denen Menschen etwas von uns verlangen, ob das jetzt beruflich ist oder persönlich, und wo man dann überlegt, das ist aber, das geht gegen meine Werte, das möchte ich nicht,
Ja.
ne? Also mir ist es zum Beispiel wichtig, dass wenn ich mich verpflichte beruflich, dass ich sage, okay, ich kümmere mich um mein Team, die Fürsorge für mein Team ist wichtig, ne? Und dann irgendwie Anforderungen kommen, weil sagt, ja, ne, das funktioniert so nicht, du musst mehr machen und so weiter. Und ich sage, nein, ne, also die körperliche Gesundheit, die seelische Gesundheit ist super wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, auch sich selbst irgendwie wie so einen Nordstern zu bauen. Ne? Was sind meine Werte? Weißt, das ist immer so ein bisschen ja, esoterisch oder vielleicht auch sehr, sehr theoretisch klingt mit den Werten. Mir hilft es, wenn ich mir aufschreibe, wer bin ich und wofür stehe ich eigentlich? Und dass sich das immer wieder auch vor Augen zu führen, auch, und das sind meistens in diesen Alltagssituationen, in denen keiner sonst da ist und keiner sieht, wenn du dich für was Richtiges entscheidest, was deinen Werten entspricht. Weißt du?
Das heißt, du hältst immer wieder inne. Also bei mir ist es immer wie so ein Stück innehalten, um so in mich reinzuspüren, passt das überhaupt zu mir? Vertrete ich das? Stehe ich da 100% dahinter? Also am allerschönsten ist ja, wenn du 100% dahinter stehst. 99% reichen schon fast nicht. Dieses eine Prozent, das macht schon viel aus. Und so höre ich das auch bei dir raus. Also du musst wirklich überlegen, okay, auch für dein Team oder für alle, für die du verantwortlich bist, passt das? Ja, kann ich da wirklich dahinter stehen?
Genau. Ja, ich finde das Thema Leadership total spannend, ne? Also ich habe angefangen, mich mit dem Thema Good Leadership auch zu beschäftigen. Und ich finde, das ist ja nicht nur etwas, was man am Arbeitsplatz praktizieren sollte als Führungskraft, so überlegen, wie kann ich für mich selbst auch eine gute Führungskraft sein, aber auch für die anderen, ne? Und ich finde, das ist wirklich ein sehr wertebasiertes Thema. Ich glaube nur, dass wenn man das lebt, was man auch predigt, dann ist man auch glaubhaft, ne? Also dieses
Richtig.
Thema Integrität.
Also das will ich wiederholen, Taraka. Nur wenn man lebt, was man auch predigt oder schreibt, ja, ist man glaubhaft. Und das schreibe ich 100%.
Ja, sehr schön. Ja, im Englischen sagt man walking the talk. Also das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ich möchte dir auch noch zum Abschluss eigentlich die Frage stellen, die ich allen immer stelle. Taraka, kannst du dich an deinen allerersten Vortrag vor Menschen erinnern?
Ja, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen und ich glaube wirklich das erste Mal, als ich vor anderen Menschen gesprochen habe, war, als ich in der Grundschule Theater gespielt habe. Da ging es um ein Stück mit einem Zirkus. Da hatte ich eine rote Nase an und ich war auch geschminkt und saß in einem Koffer und habe die Geschichte erzählt.
Weißt du auch noch, welche Gefühle da waren, als du diese Geschichte erzählt hast? Wie hat es dir Spaß gemacht? Warst du aufgeregt?
Ich fand es super. Es hat mir total Spaß gemacht. Aber mein richtiger Vortrag, das ist mir dann noch eingefallen, der sehr, sehr schön war und wo ich mich monatelang drauf vorbereitet hatte. Da ist mein Nerd-Dasein dann voll zur Blüte, ne, gekommen. Ich habe in der Schule im Deutschunterricht, ich glaube, das war in der 7. Klasse, musste man ein Referat halten. Ich glaube, das war eines der ersten Referate, vielleicht so, nicht sogar das erste Referat. Und dann konnte man sich das Thema frei aussuchen. Und ich habe mich damals, weil ich Kunst studieren wollte, für Wassily Kandinsky entschieden. Und ich bin dann in die Stadtbücherei und dann habe ich alle Bücher ausgeliehen, die es zu dem Thema gab, egal wie schwer sie waren, und habe dann monatelang recherchiert. Und ja, es war natürlich ein Erfolg. Ja, das war, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es toll.
Also weißt du was, was mir dabei auffällt? Also du hast monatelang recherchiert, du hast dich lange darauf vorbereitet, du hast also deine Expertise aufgebaut, könnte man jetzt auch sagen, sodass du wirklich sicher warst, dass deine Expertise stimmt. Und das ist, glaube ich, was ganz viele vergessen, dass man sich auf einen Vortrag wirklich, wirklich lange vorbereiten muss. Und dann beim Halten vom Vortrag, dann kommt die Freude durch, die du als Kind hattest, als du mit roter Nase im Koffer sitzt. Und das heißt, die Freude, die du hast an deinem eigenen Vortrag oder an dem Tun in dem Augenblick, die trägt einen Vortrag. Das sind zwei ganz wichtige Momente. Und ich weiß, du hältst ja Vorträge auf der ganzen Welt und sehr viel, schon zum Thema Meeresschutz, oder?
Ja, Meeresschutz, Frauenrechte. Ich habe auch
Frauenrechte.
mit Jugendlichen gearbeitet, also
Ja.
verschiedenen Themen.
An die Hunderte von Vorträgen hält Taraka. Das heißt, sie ist eine wahre Speakerin. Und wenn du heute einen Vortrag hältst, was ist für dich das Allerwichtigste?
Also, es gibt ein Erlebnis und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass es einem gut geht, wenn man einen Vortrag hält. Ich
Richtig.
hatte auch in der Corona-Zeit einen TEDx-Vortrag in der Uni Mannheim
Aha.
geplant. Der war lange Zeit angesetzt und in dieser Zeit, und das wissen glaube ich, ich glaube vielleicht ist es das erste Mal, dass ich das erzähle, bin ich gemobbt worden auf meiner damaligen Arbeit. Und mir ging es gar nicht gut. Und ich habe aber damals, dass ich, weil ich irgendwie gedacht habe, ich kann jetzt diesen Termin nicht absagen, obwohl es mir gar nicht gut ging, habe ich das trotzdem dann irgendwie, ne, habe ich diesen Text vorbereitet und stand dann da vorne und hatte ein komplettes Blackout. Also das Video kann man sich auch anschauen. Ich habe das auch online gelassen, weil es mir wichtig war zu zeigen, dass nicht immer alles so glatt läuft, ne? Weil mir die Botschaft wichtig war. Und ich habe auch an der Uni Mannheim studiert, da habe ich meinen Bachelor gemacht. Und ich habe da zum Beispiel gemerkt, wie wichtig es ist, klar, also inhaltliche Vorbereitung ist wichtig, ne? Dass man sich mit seinem Thema auskennt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch in einer psychisch guten Verfassung ist. Also ich weiß noch, ich stand da vorne und ich bin gar nicht damit zurechtgekommen, jetzt liefern zu müssen. Na, so war das in meiner Wahrnehmung. Und ich war einfach nur mit mir selbst beschäftigt. Also ich hätte mich am liebsten irgendwo hingesetzt, um zu weinen, weil das so damals mein konstanter Gefühlszustand ist, ob im Edeka, in der Kasse oder wie auch immer. Ne? Und Burnout, Mobbing, ne? Also dass es einem nicht gut geht. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel jetzt, wenn ich merke, ich bin in einem Zustand, da geht es mir gerade nicht gut, dann sage ich auch Termine ab.
Also ich finde das ein sehr wichtiges Learning. Ich sorge tatsächlich, wenn ich auf der Bühne stehe, sehr aktiv dafür, dass es mir gut geht an dem Tag. Also es muss dir gut gehen mit dir selber, damit du einen fesselnden Vortrag halten kannst und ganz hinter deiner Fachexpertise stehen kannst und die auch mit Freude vermittelst. Aber du sagst ja auch gleichzeitig, ein Wert für dich ist es, dass es uns allen gut geht. Der ganzen Welt gut geht mit all den Faktoren, die dazugehört, damit Gewalt abnimmt, damit alle gleichberechtigt werden. Das wäre auch, wenn wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was würdest du sagen, jetzt am Ende vom Podcast, was wären die Learnings, die wir heute hatten?
Echte Gespräche, sich echt zu zeigen. Ich denke, nur durch echte Gespräche können wir auch echten Wert schaffen, ne? Füreinander, auch für die Welt. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch den ganzen Tag irgendwie so verkleidet herumlaufen, auch vor sich selbst. Aber ich würde die Menschen ermutigen, von sich selbst zu erzählen, auch von ihren Ängsten und von den schönen Seiten, aber auch von den traurigen und angstmachenden Seiten, weil man nur wirklich so echte Verbindungen schaffen kann.
Ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. Liebe Zuhörer, ihr findet alles Wichtige zu Taraka in den Shownotes unten. Das war's. wie kann sie nur, der Podcast von und mit Eva Loschke. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer am Schluss jeder Folge freue ich mich über dein Feedback. Das kannst du direkt an mich richten bei LinkedIn, da heiße ich genauso Eva Loschke. Wenn du keine Folge von Wie kann sie nur verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Wenn du selbst Gast sein möchtest oder jemanden vorschlagen möchtest, schreib mir. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.